Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir freuen uns wieder auf eine neue Ausgabe des politischen Pausen-Podcasts. Diesmal sehr international, nicht nur, weil natürlich Martin Florak dabei ist, der immer international ist, sondern weil wir einen Professor aus den USA heute zugeschaltet haben, nämlich Professor Dr. Clay Clemens, Chancellor Professor of Government am College of William and Mary, den ich hiermit herzlich begrüße. Und er sollte mal ein paar Sätze sagen, damit sich die Hörerinnen und Hörer an die Stimme gewöhnen.
An meine Stimme?
Ja, genau.
Oh, man soll nicht so wie an meine Stimme gewöhnen. Das ist sehr langweilig.
Gar nicht. Er ist nicht langweilig, sondern er ist ein sehr aufregender Typ. Ich habe vor 20 Jahren auch schon neben ihm gesessen, als es darum ging, in Essen legendär Angela Merkel zur Parteivorsitzende zu wählen. Und das zeigt, dass Clay Clemens ein exzellenter Kenner ist der deutschen Parteienszene, des Parteienwettbewerbs. Dazu hat er viele Bücher, Aufsätze geschrieben, war lange Zeit auch in Deutschland. Und insofern ist er ein Kenner der vergleichenden Regierungslehre. Insofern haben wir Interesse an seiner Einschätzung zum deutschen Parteiensystem im Moment. Aber wir sind auch neugierig auf das, was er in den USA erlebt. Uns verbindet, das war jetzt die Idee, die Corona-Politik, die natürlich sehr
unterschiedlich. Aber mich sagen, damals in Essen habe ich wohl gedacht, diese Frau dauert nicht lange in Amt. Aber erfreulicherweise habe ich das nie geschrieben. Also es gibt keine schriftlichen Beweise. Aber ja. Ich war ganz skeptisch, dass die Frau Merkel sehr lange als Parteivorsitzende aufhalten könnte. Aber
ja, es gab
möglicherweise habe ich das nie geschrieben.
Es gab den Übergangsvorsitzenden Schäuble kurzzeitig nach der langen Zeit von Kohl und dann ist wie jetzt auch Kramp-Karrenbauer kurzzeitige Übergangsvorsitzende nach der langen Zeit von Merkel und dann kommt ein neuer. Vielleicht ist ein Machtrhythmus, der sich damit verbinden lässt. Aber das macht schon mal die Unterschiedlichkeit aus. Ihr seid jetzt unmittelbar vor einer Wahl. Jetzt haben wir ja April, das ist ja ruckzuck, kommt praktisch die Präsidentenwahl. Das hat doch, glaube ich, auch einen großen Zusammenhang zwischen Corona-Politik und Präsidentenwahl. Wäre das ohne die Präsidentenwahl, würde man wahrscheinlich die Sache anders angehen, oder ist das eine Fehlinterpretation?
Ist schwer zu sagen. Also die Polarisierung ist so stark und ist eigentlich nicht durch diese Krise geändert. So wie ich das beurteile, hat diese Krise fast keinen bestimmten klaren Einfluss auf diese Präsidentschaftswahl. Es wird in so wenigen Bundesstaaten wirklich entschieden. Die fast 40 oder 42 Bundesstaaten haben schon entweder eine republikanische Neigung oder demokratische und es kommt darauf an, wie 5 oder 6 oder 7 Bundesstaaten entscheiden. Und da ist es immer noch sehr knapp nach den Meinungsumfragen. Wir können vielleicht alle derselben Meinung sein, dass Trump keine gute Figur gemacht hat in dieser Krise, aber unter seiner Anhängerschaft hat das ihn eigentlich nicht geschadet. Und Biden hat bestimmte Nachteile als Kandidat. Und jetzt kann er eigentlich keinen richtigen Wahlkampf machen, mindestens nicht in voraussehbarer Zukunft, um das nachzuholen. Also wie ich das jetzt voraussehe, ist es wohl sehr knapp. Es könnte ganz möglich sein, dass Trump noch 4 Jahre in Amt bleibt.
Jetzt hat sich zuletzt ja vielleicht abgezeichnet, dass vielleicht Joe Biden zumindest jemanden als Running Mate findet. Die Gouverneurin von Michigan ist ja möglicherweise im Rennen. Ist das jetzt ein Kollateraleffekt der Krise, dass sie sich so profiliert hat in diesem Amt und die Gouverneure aus den Bundesstaaten jetzt so an Profil und Statur gewonnen haben? Oder wäre sie auch so eine Kandidatin gewesen?
Diese Gouverneurin insbesondere hat sich profiliert. Ich würde sagen, vor einem Monat oder 2 Monaten hätte Whitmer also kein großes Profil genossen. Aber sie hat sehr entscheidende Politik in Michigan gemacht und hat sehr viel Aufmerksamkeit auf ihre Politik gewonnen. Andererseits aber auch sehr viel kontrovers, sehr umstritten. Und Michigan ist jetzt das Zentrum von dieser großer Streit über Auflockerung und Wiederbelebung der Wirtschaft. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht in diesem Sinne die beste Kandidatin wäre. Es ist ganz klar, dass Biden eine Frau wählen würde. Er hat das schon versprochen. Aber die andere Möglichkeiten sind auch haben auch Nachteile. Elizabeth Warren gilt als zu weit links. Amy Klobuchar aus Minnesota wäre die etwas sichere Wahl. Sie ist nicht ganz umstritten und nicht eher links oder rechts. Aber wer weiß, es wird bestimmt eine Frau sein, vielleicht Gretchen Whitmer, aber auch vielleicht Amy Klobuchar, vielleicht Elizabeth Warren.
Hm. Wusste die jetzt in Virginia schon befreit werden? Also William & Mary ist ja in Virginia der Aufruf, da aktiv zu werden. Hat sich das in der Praxis schon bemerkbar gemacht?
Die Südstaaten gehen ihre eigene Richtung in den letzten Tagen und Monaten. Nicht Virginia. Virginia gilt eher als ein gemischter Bundesstaat. Wir haben eine demokratische Gouverneur und eine demokratische Mehrheit zum ersten Mal seit Jahren in der Legislatur. Aber Georgia und anderen, da ist diese Diskussion schon in Gang. Und die Gouverneure sind alle sehr starke Anhänger von Trump. Und die wollen ihn also unter Druck setzen, um die Wirtschaft zu und die Zustände zu lockern. Und ob das passiert jetzt und in welchem Maße schwer zu sagen. Aber in Virginia bleiben wir noch bei also einer etwas kontrolliertere und etwas vorsichtiger Politik.
Die Krise mit dem Ausnahmezustand ist so etwas wie ein Revitalisierungsprogramm der Macht, dass diejenigen, die an der Macht sind, sich häufig da noch verstärkt einbringen können, weil sie auch sichtbarer sind. Wir haben ja auch föderalen Wettbewerb in Deutschland, genauso, ohne jetzt zu behaupten, dass unser Verbundföderalismus nur annähernd vergleichbar wäre mit dem Trendföderalismus in den USA. Trotzdem profilieren sich verschiedene Ministerpräsidenten gegeneinander auch jetzt im Wettbewerb für die Phase 2. Genauso voller Unwissenheit wie Phase 1, aber doch bemüht, die Zuversicht, die man braucht, auch die von Demokratie ausgehen sollte, doch zu konkretisieren in Öffnungsmöglichkeiten. Insofern finde ich schon eine interessante Parallele, einmal wer sich stabilisiert in dieser Phase, durch so eine Krise und wie praktisch die neuen Parteidifferenz als Wettbewerb aussehen.
Ja, du hast in diesem Gastbeitrag von Gewinner geschrieben, wie Söder und Laschet und andere. Und das haben wir auch. Diese Krise hat verdeutlicht, genau wie viel Macht die Regierungschef auf Bundesstaatebene haben. Die Gouverneure sind normalerweise gesehen als Politiker, die also eine begrenzte Macht haben und alles wird in Washington konzentriert. Aber wenn es um Zivilordnung geht, dann haben die Gouverneure schon unglaublich viel Autonomie und sehr viel Macht. Und das zeigt sich in den letzten Monaten, weil diese Entscheidungen eigentlich von Gouverneuren getroffen werden. Und einige haben davon profitiert, in der Sinne von Profil und Beliebtheit. Whitmer zum Beispiel in Michigan, aber vor allem Gouverneur von Kalifornien, Ohio, der ein Republikaner ist und hat sich so etwas gegen Trump profiliert, indem er sehr strenge Maßnahmen eingeführt haben. Cuomo in New York, das geht beiderseitig. Andererseits war er ein bisschen langsam zu reagieren. Andererseits, seit er wirklich entschieden hat, strengere Maßnahmen einzuführen, hat er ein ziemlich gutes Profil gemacht. Aber es hat wirklich gezeigt, dass die Gouverneure also in solchen Fällen, normalerweise sehen wir das nur bei einer Naturkatastrophe, Erdbeben Orkan, aber diese Krise, das wochenlang dauert und das so viel Effekt in der Privatwirtschaft hat, dann sind die Gouverneure wirklich entscheidende Figuren. Andererseits, diese Parteienpolitik und diese Polarisierung hat das auch zum Teil unterminiert, weil es jetzt schon Anzeichen dafür gibt, dass Politiker auf Gemeindeebene und in Städten und so weiter versuchen, die Gouverneure zu unterminieren. In Staaten, wo zum Beispiel Virginia, wo der Gouverneur Demokrat ist und die Mehrheit in Legislatur auch demokratisch ist, aber in bestimmten, auf dem Land und in bestimmten Kleinstädten im westlichen Teil der Stadt versuchen sie, ihren eigenen Weg zu gehen und sogar die Gesetze und die Entscheidungen in der Hauptstadt Richmond fast zu ignorieren. Also das, an einerseits hat das uns ein bisschen über unser eigenes System verdeutlicht, aber andererseits diese Parteipolarisierung, diese Rot-Blau-Spaltung ist so stark, dass das könnte auch unser Föderalismus schaden.
Vielleicht kann ich noch mal eine Beobachtung mit einer Frage auch an dich, Clay, verbinden, ob das in den USA anders ist. Denn der Persönlichkeitsfaktor steht ja im Raum und das erleben wir ja auch ein bisschen, dass wir ja jetzt auch über die Platzhirschen da bei der Union sprechen, also ob es jetzt Söder oder Laschet ist. Auf der anderen Seite verstellt es ja ein bisschen den Blick dafür, dass sie auch beide wiederum ja nur Koalitionsregierungen anführen und sich vielleicht auch ein Teil der sehr unterschiedlichen Reaktion der beiden auch dadurch erklärt, wer noch als Koalition mit an Bord ist. Denn Söder regiert gemeinsam mit den Freien Wählern, wenn man so will, so eine Art Ableger der CSU, aber da gibt es jetzt keine große ideologische Differenz, während Laschet wiederum in Nordrhein-Westfalen ja die FDP mit an Bord halten muss und die FDP im Bund sich durchaus ja auch profiliert hat mit der Erwartung, wir brauchen schnellere Öffnungen, wir brauchen Perspektiven für unterschiedliche Bereiche, inklusive der Wirtschaft. Also insofern erklärt sich vielleicht auch ein Teil dieses persönlichen Agierens über die Regierungskonstellation. Muss ein Gouverneur bei euch auch auf solche Dinge noch Rücksicht nehmen oder sind die als Krisenmanager in der Position, dass sie am Ende quasi nur mit der nächsten föderalen Ebene der Communities unterwegs sind? Oder gibt es noch irgendeine Ebene auf bundesstaatlicher Ebene, die sie zu betrachten hat?
Natürlich müssen sie immer auf ihre Legislaturen sie müssen die Legislaturen in Kauf nehmen, weil da könnte es sein, dass ein demokratischer Gouverneur eine republikanische Mehrheit hat. Und in Virginia ist das nicht der Fall. Beide sind Demokraten. Aber in anderen haben wir einen demokratischen Gouverneur und eine republikanische Mehrheit in der Legislatur. Und das ist keine Koalition. Aber man kann das nicht völlig ignorieren. Man kann nicht die Mehrheitsverhältnisse in State Assembly völlig außer Acht lassen. Also in bestimmten Bundesstaaten führt das dazu, dass der Gouverneur ein bisschen kompromissbereiter ist, egal ob das Republikaner oder Demokrat ist. Aber in Bundesstaaten, wo der Gouverneur eine eigene Mehrheit in Legislatur hat, und vor allem in bestimmten Bundesstaaten, wo diese Polarisierung so stark ist und wo die Trump-Anhänger, vor allem im Süden, so scharf sind, dann gibt es diesen ständige Drang, sich zu profilieren, so rechts von Trump sogar. Mhm. Weil wir wissen, dass Trump mindestens so tun muss, als ob er die Experten glaubt und dass er diese Leute nicht ignoriert. Aber in Georgia oder in Mississippi oder in Alabama keine große Notwendigkeit, so zu tun, als ob die Experten wichtig sind. Und sie können ständig nur sagen, wir müssen die Wirtschaft wieder beleben, wir müssen alles eröffnen. Also Koalitionen haben wir nicht, natürlich. Aber in Staaten, wo diese gemischte, geteiltes Regieren gibt, dann muss der Gouverneur mindestens ein bisschen kompromissbereit sein.
Ich will nochmal eine parallele Nachfragen im Hinblick auf bestimmte Themen. Hier gibt es durchaus die Kritik eben an der bestehenden Globalisierung, die Sehnsucht nach einer sanfteren Globalisierung, die mit anderen Verwertungsketten zukünftig arbeitet. Infrastruktur und Daseinsvorsorge neu ins Zentrum rückt und ein bisschen hinterfragt, ob das diese Gewinnmaximierung nicht uns dahin gebracht hat, wo wir gerade sind. Also durchaus eine Systemfrage. Das wird gar nicht von den Linken, sondern auch von anderen zum Thema gemacht. Und ich glaube nicht, dass das umfassend wird, aber es ist trotzdem etwas, was mit diskutiert wird. Gibt es solche Themen auch, also Kapitalismus-kritische Themen auch in den USA jetzt, in den Feuilletons, in bestimmten politischen Szenarien? Kann man das so sehen?
Ja, aber wie immer, das wird diese Polarisierung untergeordnet. Auf der linken Seite gibt es schon diese Diskussion natürlich. Und Bernie Sanders und Elizabeth Warren, sie behaupten jetzt, wie immer, wir hatten recht, dass Kapitalismus die Begrenzung, die Probleme, die darauf wachsen, das wird jetzt durch diese Krise immer deutlicher. Aber auf der rechten Seite, ja, zum Teil, aber weniger mit wirtschaftlicher Globalisierung zu tun, als mit Faktoren wie Immigration natürlich, das ist immer dabei, obwohl das absolut nichts mit dieser Krise zu tun hat. Also diese Infektionen haben nichts mit Migranten zu tun, aber trotzdem wird das als Thema aufgegriffen, als ob das irgendwie in Bezug auf diese Krise relevant ist. Natürlich auch ein bisschen Globalisierungskritik, indem man sagt, wir hätten nie so stark auf China verlassen sollen, wirtschaftlich so viele Importe und so weiter aus China. Und es wäre besser gewesen, wenn vielleicht Trumps Handelsbeschränkungen schon früher eingeführt werden und Tariffs und so weiter. Und das also ein bisschen Kritik von Globalisierung, aber nicht in der Sinne einer Kapitalismuskritik, sondern in eine begrenzte Kritik an Globalisierung und Handelsbeziehungen mit der Außenwelt. Also eher eine Reaktion wie in den 30er Jahren mit Handelsbeschränkungen und Antiglobalisierung, aber nicht eine Kapitalismuskritik. Das findet man eher auf der linken Seite mit die bekannten Standpunkte von Warren, Sanders und anderen. Und Biden ist genau inzwischen, wie immer, als der typische Makler ist er in der Mitte und vertritt also ein bisschen von beide.
Ja. Was eine ganz schöne Verbindung ist, weil wir schon bei Systemfrage sind. Ich bin gestoßen auf einen Artikel von George Packer in The Atlantic und überschrieben war es mit "We are living in a failed state". Und was ich besonders pikant fand an der Geschichte, dass er 2013 ein Buch geschrieben hat, was dann im Deutschen "Die Abwicklung" hieß und ich meine im Amerikanischen "The Unwinding" oder sowas in der Art. Da taucht lustigerweise bei diesen Biografien, die er skizziert, auch Joe Biden auf, was eine besonders interessante Vorschau ist. Aber im Prinzip ist die These ja, es geht alles vor die Hunde und alles bricht zusammen und das Virus, was uns jetzt hier heimsucht, ist im Prinzip nur noch das eine Tröpfchen, was das Fass jetzt zum Überlaufen bringt. Ist so eine apokalyptische Stimmung jetzt in The Atlantic zu Hause oder zieht das weitere Kreise?
Es ist schon apokalyptisch, also die Zustände in bestimmten Städten und man mag sich Sorgen darum, dass wir also nicht für so eine Krise vorbereitet war, unsere Infrastruktur, unser Gesundheitssystem bekanntlich ist schon sehr unterentwickelt. Aber diese Krise hat gezeigt, wie genau welche Auswirkungen das haben könnte und wie gefährlich das sein könnte. Aber wie gesagt, alles wird dieser Polarisierung untergeordnet. Und auf der anderen Seite ist die Kritik weniger, dass wir unvorbereitet waren, als dass wir zu viel auf anderen Länder verlassen haben in wirtschaftlichen Fragen und Handelsbeziehungen und wir mussten jetzt die Grenzen zumachen das war das Problem. Es war kein Problem von Amerikas, das war eine China-Krankheit und das war, weil wir zu wenig auf unsere eigene Kräfte verlassen haben. Aber diese apokalyptische Stimme, wenn man versteht das, wenn man die Zustände in New York oder in New Orleans oder andere Großstädten besucht. Und wie immer, natürlich sind die Hauptopfer Minderheiten und Menschen mit weniger Einkommen. Sie bezahlen einen unglaublich hohen Preis für diese unterentwickelte Strukturen und Systeme, die reicheren Leute und die Leute in anderen Staaten, die nicht so viel daran leiden, die können sagen, ja, es ist ein kleines Problem, vor allem müssen wir die Wirtschaft wieder losgehen und lassen.
Ja, die Pause ist leider schon wieder rum für den politischen Pausen-Podcast. Jeder von uns muss in eine nächste Videokonferenz. Die ersten 3 Wochen hatten wir noch relative Zeit zur Verfügung. Das ist jetzt, hat sich völlig verändert. Man muss zwar nicht mehr reisen, aber man muss die eckigen Augen irgendwie bemühen, bis abends die Videokonferenzen. Wir bedanken uns bei Clay Clemens, der das mitgemacht hat.
Danke auch.
Und im Wahljahr werden wir das mit Sicherheit fortsetzen, weil wir natürlich super neugierig sind. Und bis dahin ist vielleicht Virginia auch wirklich befreit. Man weiß es ja nicht.
Wer weiß.
Ja,
wer weiß. Hoffentlich. Hoffentlich. Tschüss.
Tschüss.
Danke.
Tschüss.